Tresentalk, der Sensor-Podcast aus dem Walhalla im Exil mit Dirk Fellinghauer.
Herzlich willkommen zum Sensor-Dresentalk, nur bar eine Runde Dresentalk im Walhalla im Exil. Herzlich willkommen an diesem Donnerstagabend zur dritten Ausgabe unserer Talkreihe hier auf dem Barhocker an der Bar im Walhalla im Exil in der Nerostraße. Unser dritter Gast ist heute Abend Helen Geritzen. Sie ist die Leiterin des GOIST Festivals des mittel- und osteuropäischen Films. Sie übernahm die Leitung dieses Festivals im Herbst 2017. Es findet in diesem Jahr statt, im April zum 19. Mal, vom 10. bis zum 16. April. Die niederländische Filmproduzentin und Kuratorin studierte Slawistik, osteuropäische Geschichte und VWL in Amsterdam und St. Petersburg und leitete vor ihrem Wechsel nach Wiesbaden das europäische Dokumentarfilmfestival Document Art in Neubrandenburg. Sie sagt, in Zeiten des Umbruchs, in denen sich das europäische Projekt befindet, kann die Filmkunst als zugängliches Medium wesentlich dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und Brücken zwischen den Kulturen zu schlagen. Wie genau dies bei GOIST gelingt, welche Akzente sie als neue Leiterin setzt und worauf sie mit ihrem Team bei der 2019er Ausgabe setzt und außerdem noch einiges mehr werden wir hier in der nächsten Stunde zusammen besprechen. Herzlich willkommen, Helen Geritzen.
Vielen Dank, Dirk.
Ja, unsere Eingangsfrage ist immer die gleiche, weil wir hier am Dresen sitzen. Was macht Alkohol mit dir?
Ich trinke gerade Wasser. Alkohol. Ich habe meinen Freund in einer Bar kennengelernt, wo wir 8 Stunden lang geredet haben und Cocktails getrunken haben. Ich habe bis zu meinem 19. Lebensjahr eigentlich gar keinen Alkohol getrunken, aber dann habe ich mein Austauschsemester in Russland gemacht und das war eigentlich der Anfang vom Ende.
Und das war dann auch der Anfang von Wodka. Mit Wodka wollen wir ja auch mal anfangen, damit wir gleich auf Betriebstemperatur kommen. Vielleicht dürfen wir 2 Wodka haben.
Das war ja meine Voraussetzung, dass wir heute zusammen.
Das haben wir vertraglich zugesichert, von Anwälten geprüft, dass nur mit Wodka Helen heute hier mit uns sprechen wird.
Genau so ist das.
Wodka gehört auch ist eng mit dem GOIST Festival verbunden. Jedes GOIST Festival startet mit einem Wodka-Empfang. Es ist vielleicht das einzige Festival, zumindest in Deutschland, würde ich vermuten, was mit Wodka-Empfängen startet. Braucht man Wodka, um mittel- und osteuropäische Filme zu ertragen, zu verstehen, zu genießen?
Nein, aber am erstauntesten sind eigentlich immer unsere russischen Gäste, wenn die sehen, dass wir da Tabletts mit Wodka-Shots haben bei der Eröffnung, weil für die ist das so ein Alltagsgetränk oder etwas, was man bei einer Mahlzeit genießt, aber für die ist das nicht unbedingt festlich, sondern eher Teil vom Alltag. Uns macht es einfach Spaß, diese Klischees zu bedienen. Und unser Wodka-Sponsor übernimmt sogar einen Preis in diesem Jahr. Also es wird immer schlimmer bei GOIST.
Das sind dann aber nicht wie, es gibt da hier ein Literaturfestival in Wiesbaden, wo der Preis dann aus 1111 Weinflaschen sogar besteht. Das wird aber nicht der Preis sein.
Nein, der Preis ist Geld.
Gut, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir direkt mal einen Schluck. Den Schluck. Lecker. Bei euch gibt es immer Gurke dazu, die haben wir jetzt, glaube ich, nicht.
Gurke und Salamibrot.
Das ist auch was russisch.
Die Gurke, ja. Es gibt auch wirklich eine Tradition, wie man das mit einem kleinen Häppchen kombiniert. Das Häppchen nennt man Sakuska. Und es kann eine eingelegte Gurke sein, es kann auch ein Speckbrot sein. Man riecht zuerst kurz daran, dann stürzt man seinen Wodka und dann beißt man rein quasi.
Ja. Und hier bei euch geht man danach in den Kinosaal. Was erlebt man dort? Natürlich nicht nur am ersten Abend, an den Festivaltagen. Was macht denn das GOIST Festival aus?
Also wir haben 109 Filme im Programm. Wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, dann reicht eine Stunde nicht. Aber also wir haben im Wettbewerb auf jeden Fall wieder ein sehr schönes Programm. Wir haben eine einzigartige Deutschlandpremiere von einem Film aus 1918 mit Klavierbegleitung. Das ist Ziga Vertovs Debütfilm über die Oktoberrevolution in Russland. Ja, das Programm ist eigentlich sehr vielfältig wieder im kommenden Jahr.
Und du hattest letztes Jahr deine Premiere als Festivalleiterin, warst da sicher mächtig aufgeregt. Wie ist es jetzt beim zweiten Mal? Ist man da wieder genauso oder sogar noch mehr aufgeregt nach der geglückten Premiere, ob die zweite Ausgabe jetzt wieder so toll wird?
Ja, man lernt natürlich immer am meisten von seinen Fehlern. Also wir haben auch, ich habe das Programm ausführlich evaluiert, auch mit meinem Team zusammen, und daraufhin haben wir ein paar Sachen ein bisschen anders ausgerichtet. Aufgeregt ist man natürlich immer. Also mein Albtraum, es ist jetzt fast ein Monat vor dem Festival, und der Albtraum ist dann immer, dass bei der Eröffnung der Kinosaal komplett leer ist und man quasi alleine auf der Bühne steht. Also die Nerven, die habe ich immer noch, aber ja.
Und was waren ein paar Fehler, die du hier verraten kannst, die du festgestellt hast beim letzten Mal?
Naja, große Fehler sind das nicht, aber wir haben unsere Filmlogistik überarbeitet, wir haben eine neue Management- und Organisationsleitung, wir haben einen Praktikanten mehr, das sind halt Kleinigkeiten, also man muss einfach ein bisschen nachjustieren, aber nach wie vor ist das Konzept des Festivals sehr gut und man muss da das Rad nicht neu erfinden.
Und kannst du das nochmal kurz beschreiben, was das Konzept des Festivals ist?
Ja, das ist, also es ist, wie der Name schon sagt, es ist ein Festival für mittel- und osteuropäischen Film. Also wir zeigen Filme aus dem postsozialistischen Raum quasi, von Polen bis Vladivostok, von Turkmenistan bis Estland. Wir zeigen aktuelle Filmkunst, aber da wir ein Projekt vom Deutschen Filminstitut und Filmmuseum sind und auch zum Beispiel viele Kollegen haben, die in dem Filmarchiv hier arbeitet, zeigen wir gerne auch historische Retrospektiven und können das auch, weil die Expertise da ist. Also wir können umgehen mit 35mm Kopien, mit historischen Filmen. Also das ist auf jeden Fall auch ein Teil des Festivals. Aber was auch dazu gehört, ist, dass man ja als Plattform für osteuropäische Kultur fungiert. Also es gibt hier im Rhein-Main-Gebiet sehr viele Menschen, zum Beispiel mit polnischem Migrationshintergrund, mit russischem Migrationshintergrund. Und die kommen auch gerne zum Festival, um sich Filme in ihrer Originalsprache anzuschauen und ihre Kulturen hier zu feiern. Das ist auch ein Ziel von uns und das machen wir auch mit Partys, mit Rahmenprogrammen und natürlich mit ganz vielen Filmen.
Inzwischen sind die Filme in der Regel untertitelt. Ich kann mich erinnern, so in den Anfangsjahren saß ich dann manchmal im Caligari und die Leinwand war so dunkel, dass man manchmal nicht wusste, hat der Film jetzt schon angefangen. Es waren sehr düstere Filme und darüber lief dann über Kopfhörer Live-Synchronisation. Das waren so die Anfangsjahre. Es hat sich aber über die Jahre doch ein bisschen weiterentwickelt.
Ja, also im Wettbewerb auf jeden Fall. Bei den aktuellen Filmen ist das gar kein Problem. Da gibt es sogar Untertitelung in zwei Sprachen, also auf Englisch und auf Deutsch. Allerdings bei den historischen Reihen, die ich gerade schon angesprochen habe, da kommt dann ab und zu eine Kopie aus einem Archiv in Ungarn oder Lettland und dann stellt sich heraus, es gibt keine Untertitel, es gibt keine Dialogliste, es gibt eigentlich nichts. Wer spricht Lettisch? Wie können wir das jetzt übersetzen? Also da gibt es nach wie vor große Herausforderungen, aber die meistern wir dann auch irgendwie.
Und wie bist du selbst dann zum Festival gekommen? War das so, dass das dein Thema war und du dir einen passenden Job gesucht hast? Oder war der Job im Angebot, dann hast du gedacht, das mache ich zu meinem Thema? Oder eine Mischung aus beiden?
Es war eine Kombination aus beidem, würde ich sagen. Ich habe ja Slawistik studiert. Osteuropa war immer mein Spezialgebiet und ich habe in der Filmbranche immer gearbeitet. Ich lebe seit 2003 in Deutschland und dann kennt man GoEast. Das ist dann ein Begriff tatsächlich, weil dieses Festival sich spezialisiert hat auf die Region, worauf ich mich auch spezialisiert hatte. Und deshalb hat diese Stelle eigentlich sehr gut gepasst damals. Und ja, ich habe mich beworben und bin immer noch hier.
Das ist ein gutes Zeichen. Und Osteuropa, du hast schon gesagt oder ich habe dich zitiert, dass das eine klischeebeladene Region ist für uns hier, für die Menschen hier. Es gibt viele Klischees, Missverständnisse wahrscheinlich über Menschen aus Mittel- und Osteuropa. Wird man dann als Festivalleiterin sowas wie die Osteuropa-Versteherin und auch als solche wahrgenommen und befragt und gefragt?
Solange ich nicht als Putin-Versteherin bezeichnet werde, ist mir das auch recht. Ja, die Region ist natürlich sehr vielfältig, und das ist auch unser Hauptanliegen, das zu kommunizieren. Also es gibt zwar gemeinsame Erfahrungen, die diese Region durchgemacht hat in den letzten 30 Jahren, also eigentlich seit dem Mauerfall oder seit dem Fall des Kommunismus, nämlich die Umstellung von einer Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft. Das darf man nicht unterschätzen. Das war wirklich ein Riesenumbruch, der Menschen auch in ihrem Alltag sehr beeinflusst hat. Aber diese Länder, die haben sich individuell sehr unterschiedlich entwickelt. Und das nochmal klar zu machen, diese Vielfalt und was da gerade passiert, das ist auch eins der Hauptanliegen von unserem Festival.
Und in diesem Jahr werdet ihr wild, wie heute in einem bekannten Wiesbadener Stadtmagazin in der Online-Ausgabe zu lesen war.
Ja, das habt ihr jetzt daraus gemacht. Die Erwartungshaltung ist jetzt bestimmt, ich weiß nicht.
Ich war ja schon immer wild, davon abgesehen. Aber.
Ja. Im letzten Jahr, ich glaube, das war der Wiesbadener Kurier. Da gab es auch eine Kollegin von dir, ich habe ihren Namen jetzt nicht mehr im Kopf. Es gab so viel Kritik an die Berlinale, dass die Filme dort zu brav wären. Und Tom Tykwer, der war im letzten Jahr Jurypräsident bei der Berlinale, und der meinte dann, er wünsche sich wilde und sperrige Filme. Und dann wurde ich falsch zitiert, als hätte ich gesagt, bei Go East würde es die wilde und genau die wilden und sperrige Filme geben, die bei der Berlinale so sehr fehlen. Also ich finde wild durchaus ein Kompliment, aber sperrig ist halt, muss nicht immer sein. Also diese Anfangszeiten von Go East mit der dunklen Leinwand, ohne Untertitel und schwer zu ertragenden Filmen, das muss nicht immer sein. Es gibt auch durchaus sehr heitere Filme in unserem Programm.
Aber wilde Zeiten ist tatsächlich das Festival-Motto?
Also die wilden 90er ist eins der Themen, die wir haben. Also das ist tatsächlich die Umbruchszeit direkt nach dem Mauerfall, wo diese Systemumstellung sehr extrem war und wo auch vor allem Künstler in Osteuropa gesucht haben nach neuen Wegen und auch wirklich gefeiert haben, dass sie jetzt Themen, die früher unverfilmbar schienen, auf die Leinwand bringen können. Und das sieht man auch in den Filmen, die damals entstanden sind. Und deshalb haben wir dieses Programm Die wilden 90er genannt. Ist natürlich ein bisschen reißerisch, dieser Name, aber es ist schon zutreffend. Und unsere Partys, naja, die kennst du ja.
Ja, alle, an die ich mich erinnern kann, die kenne ich gut. Ja, und zu diesem Programm habt ihr euch auch spannende, interessante, vielversprechende Sachen ausgedacht außerhalb der Filme. Es gibt eine besondere Fahrt in der Nerobergbahn,
die noch nicht ganz von SW genehmigt wurde übrigens. Die suchen noch Personal außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten. Also wir hoffen da, dass das klappt. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, weil dem Schauspieler haben wir jetzt schon zugesagt und die Wodka-Verkostung wird auch stattfinden.
Da ist er wieder.
Ja, also es wird eine szenische Lesung geben von einem Kultroman aus Russland, oder eigentlich aus der Sowjetunion, muss man sagen, von Benedikt Jerofejew, Die Reise nach Petuschki. Wer dieses Buch noch nicht kennt, geht in den Buchladen oder zur Not auch auf Amazon und holt euch das Buch, es ist großartig.
Oder ihr sucht dann auch eine Buchhandlung, die dann an der Nerobergbahn einen Verkaufsstand vielleicht machen kann nach der Lesung.
Note to self.
Und die Nerobergbahn hat ja zwei Wagen, glaube ich, oder fährt da nur einer oder wird dann übertragen oder wie ist das geplant?
Na, wir haben online irgendwann gesehen, dass man die Nerobergbahn auch für Hochzeiten mieten kann und dann bleibt die Bahn tatsächlich auf halber Strecke stehen. Dort wird dann unsere Lesung stattfinden, so stellen wir uns das vor, und dann fährt es weiter und dann gibt es eine kleine Wodka-Verkostung.
Und ein paneuropäisches Picknick ist auch geplant. Was hat es damit auf sich?
Also das paneuropäische Picknick Das war ein sehr besonderes Ereignis im Jahr 1989. Es gab nämlich an der ungarisch-österreichischen Grenze eine Friedensdemonstration, die von Aktivistinnen und Künstlerin eigentlich veranstaltet wurde. Und irgendwie haben die Veranstalter es geschafft, die Autoritäten auf beiden Seiten der Grenze zu überreden, dass da ein Grenztor geöffnet wird. Gleichzeitig waren etwa 700 DDR-Bürger, die im Urlaub waren am Plattensee, die haben davon erfahren über Flugblätter und die standen dann auf einmal da vor dem Grenztor und sind natürlich rübergegangen in den Westen. Und dass so eine Kunstaktion quasi aus Versehen so etwas ins Rollen bringen kann, Helmut Kohl hat dazu später dann gesagt, in Ungarn wurde der erste Stein aus der Mauer geschlagen, dass da so quasi aus Versehen etwas entstehen kann, fanden wir sehr inspirierend. Und da dachten wir, wir veranstalten jetzt auch mal so ein Picknick hier auf dem Schlossplatz, bringen unsere Festivalgäste und das Wiesbadener Publikum zusammen. Wir haben da ein bisschen Programm geplant, aber nicht allzu viel und wir gucken einfach mal, was passiert.
Vielleicht ein Sturm aufs Rathaus außerhalb der närrischen Zeiten.
Ja, wer weiß.
Wie hast du selbst dann den Mauerfall eigentlich erlebt, wenn ihr jetzt das Jubiläum würdigt?
Ich war damals 10 Jahre alt. Ich habe den Mauerfall vor dem Fernseher mitbekommen in Holland. Aber wir hatten, also in Eindhoven, wo ich aufgewachsen bin, gab es auch deutsches Fernsehen. Und meine Eltern haben das durchaus sehr nah verfolgt auch. Und von am Kalten Krieg habe ich durchaus auch sehr lebendige Erinnerungen, weil meine Eltern nämlich Pazifisten waren. Und die haben mich mitgeschleppt auf allen möglichen Demos, die es damals gab, weil nämlich die NATO in Holland auch, genauso wie in Westdeutschland auch, Raketen aufgestellt hat, Militärbasen hatten und so weiter und Kasernen hatten. Und meine Eltern haben dann immer dagegen demonstriert mit ihren Freunden. Und der schlimmste Streit, den meine Eltern jemals hatten, als ich klein war, da ging es darum, in Eindhoven, wo ich aufgewachsen bin, gab es auch so einen Militärflugplatz, wo F-16 von den amerikanischen Streitkräften aufgestellt waren. Und die Männer in der Friedensgruppe, wo meine Eltern drin waren, die hatten beschlossen, wir werden jetzt diesen Flugplatz stürmen und mit Axten und, keine Ahnung, mit anderem Material als dafür sorgen, dass diese Teile nicht mehr einsetzbar sind. Und die Frauen fanden das natürlich eine Schnapsidee und waren absolut dagegen. Und dann, es gab tatsächlich Ehekrach dann bei meinen Eltern. Dann eines Nachts ist nur ein Mitglied aus dieser Gruppe alleine auf diesen Flugplatz gegangen. Der wurde dann verhaftet und war 10 Jahre lang im Knast. Danach gab es keine Diskussion mehr bei uns zu Hause.
Und du selbst bist Pazifistin geblieben oder irgendwann opponieren ja Kinder manchmal? Also Militaristin bist du wahrscheinlich nicht geworden, aber.
Ich bin absolut dafür, dass mehr Geld in die Kunst und Kultur investiert wird, statt in die Rüstung.
Kunst und Kultur als Waffe.
Ja, kann man so sagen.
Die Jurypräsidentin wurde auch gerade verkündet. Wer wird das sein?
Das ist die Tiona Metevska. Sie ist Regisseurin aus Mazedonien oder jetzt muss man sagen Nordmazedonien. Und bei der Berlinale lief ihr Film Gott existiert, ihr Name ist Petunia, ein anarchistischer Film über eine junge Frau, die aus Frust gegen die Mehrheitsgesellschaft auflehnt, würde ich es so nennen. Und ja, ich freue mich sehr, dass sie unsere Jurypräsidentin wird. Sie hat schon viele tolle Filme gemacht, unter anderem auch dieser Petunia-Film, der jetzt auch unser Eröffnungsfilm sein wird.
Und sie ist jetzt die dritte Jurypräsidentin in Folge? Bewusst oder zufällig?
Schon eher zufällig, aber es passt auch zu unserem Festival. Also ich glaube schon, dass wir so eine weibliche Note haben immer.
Wir haben ja in unserem Stadtmagazin Sensor, ist gerade das Titelthema ein Männerheft. Und
wir haben auch durchaus Männerfilme im Programm, muss ja. Ich sagen.
Ich will jetzt erstmal auf was anderes hinaus mich nochmal oder erstmal selbst zitieren. Aus meinem Editorial habe ich mich ein bisschen drüber ausgelassen, über die männlich dominierte Politik und Spitzenjobs in unserer Stadt und habe geschrieben, die Frauen sind in Wiesbaden dafür gut, die vielen Festivals zu leiten, mit denen sich die Stadt so gerne schmückt. Viel Arbeit und Entbehrung, geringe Bezahlung oder gerne gleich als Ehrenamt. ohne dass du uns jetzt deinen Gehaltszettel zeigst, würdest du das unterschreiben?
Ja, durchaus. Wenn man sich die Zahlen nicht nur in Wiesbaden, sondern in ganz Deutschland anschaut, dann sind knapp 30% der Führungskräfte in der Kultur weiblich. An den größeren Häusern, also wirklich an den Top-Museen, an den Top-Theatern, ist diese Zahl noch viel weniger. Aber im Mittelsegment, so dieses klassische Segment, wo auch wir als mittelgroßes Festival dazugehören, wo die Bezahlung nicht allzu toll ist, wo zu wenig Stellen geschafft werden und man dadurch unzählige Überstunden leistet, da sind sehr viele Frauen tätig. Ja.
Aber der Enthusiasmus oder die Begeisterung oder also ist so groß, dass man das zumindest für eine gewisse Zeit hinnimmt oder?
Ich kann mir das leisten. Ich mache diesen Job sehr gerne. Das bedeutet aber nicht, dass ich finde, dass das auf Dauer so weitergeführt werden muss. Und man merkt auch langsam, dass die Sachen sich verändern. Aber man muss in so einer Führungsrolle natürlich auch erstmal hineinwachsen. Und wenn man als Frau keine Vorbilder hat oder da auch nicht unterstützt wird, dann ist das schwierig. Aber da ändert sich jetzt etwas, aber das dauert, glaube ich, fast eine Generation, bis da ein Gleichgewicht auch hergestellt wird.
Und ihr seid unabhängig oder abgesehen von einem Thema wie einem solchen explizit oder generell ein sehr politisches Festival immer gewesen und auch weiterhin. Wie sind da so die Erfahrungen, die ihr macht? Also wie kommt das an? Es wird hitzig gestritten. Es kommen.
Ja, aber Streit ist ja gut. Ich meine, dann, was heißt das Streit? Es muss natürlich schon konstruktiv auch gestritten werden, aber man versucht ja die Voraussetzungen zu schaffen, damit Menschen ins Gespräch kommen, die vielleicht auch ganz unterschiedlicher Meinung sind. Also wir zeigen gerne Haltung, was bestimmte Sachen angeht. Wir laden gerne auch kontroverse Regisseure und Werke ein und hoffen dann, dass tatsächlich da ein Diskurs entsteht.
Und wenn man jetzt von ausgeht oder beobachtet, dass mittelosteuropäische Länder ja sehr autoritär regiert werden, ladet ihr dann bewusst oppositionelle Filmemacher ein und Künstler oder gibt es da auch Unterschiede? Also gibt es durchaus auch regierungstreue Künstler, die eine Chance hätten, bei GoEast dabei zu sein?
Ja, die Frage, die ist gar nicht so einfach, weil es ist sehr teuer, einen Langspielfilm zu machen. Und jetzt mal ganz ehrlich, in Europa sind die meisten Filmemacher von staatlicher Förderung abhängig. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass die Filmemacher auch regierungstreu sind. Aber ich sehe schon zunehmend, dass die explizite politische Botschaften von Filmemachern kommen, die im Exil leben oder komplett unabhängig ihre Werke herstellen. Und es gibt auch eine Zunahme von Genrefilme, zum Beispiel Science-Fiction-Filme, die versteckte Botschaften haben. Und das kennen wir eigentlich noch aus der Zeit des Sozialismus oder aus vielen Ländern in Osteuropa Diktaturen waren, wo diese Botschaften durch die Hintertür quasi mit reingenommen wurden. Und ich denke, das Publikum in Osteuropa kann solche Filme auch immer noch lesen. Die verstehen ganz genau, was da passiert. Hier muss man das vielleicht ab und zu übersetzen. Es ist eine spannende Entwicklung, weil es entstehen tolle Filme. Gleichzeitig gibt es einem natürlich auch es macht einem schon nachdenklich.
Kannst du da ein, zwei Beispiele nennen, wie sowas dann aussehen könnte, so eine Hintertür? Gibt es da eine eigene Sprache dann sozusagen für?
Also Science Fiction ist natürlich hervorragend geeignet oder auch das Genre des Horrorfilms, um gesellschaftliche Probleme zu thematisieren. Die gibt es auch im Westen. Also wenn ich jetzt mal eine Fernsehserie thematisieren darf, True Blood zum Beispiel hat ganz eindeutig ein LGBT-Thema, aber sieht auf den ersten Blick erstmal aus wie eine Serie für Teenies, die sehr blutig ist mit Vampiren und irgendwelche Fabeltieren. Aber es geht eigentlich um Ausgrenzung in einer Gesellschaft. Und da werden einfach Bilder ausgewählt, die das nicht wortwörtlich so umsetzen, sondern erstmal eine Fantasiehandlung dafür ja, instrumentalisieren.
Und habt ihr auch manchmal Schwierigkeiten, Gäste, die hier einladen wollt oder eingeladen habt, aus politischen Gründen dann hierher zu kriegen?
Nee, eigentlich nicht. Also Osteuropa ist auch nicht China, es ist nicht Nordkorea. Es gibt sehr viel Grauzone, würde ich sagen. Aber es gibt schon heftige Diskussionen im Publikum, was wir merken zum Beispiel bei jedem russischen Film, den wir zeigen, der jetzt nicht ganz positiv ist über die russische Geschichte zum Beispiel, steht immer irgendeine Person im Publikum auf und fragt, wer hat diesen Film finanziert? Das ist immer ein Thema, was aufkommt, ja.
Und auch wenn du keine Putin-Versteherin bist, kannst du irgendwie erklären, warum Putin für viele Russen der Mann ist?
Er wird immer weniger der Mann für viele Russen. Also vor allem bei der jüngeren Generation nimmt seine Popularität gerade ab. Da hat auch zum Beispiel, haben die Blogs von Nawalny dazu beigetragen, er hat eine Online-Kultur dazu beigetragen. Und deshalb werden jetzt Gesetzesentwürfe gemacht in Russland, um auch das eigene Internet einzugrenzen. Dagegen gab es Demonstrationen am letzten Wochenende. Ich glaube, dass in Russland selbst, also in der Provinz, ist er nach wie vor beliebt, weil Menschen da schlechtes Internet haben. Die schauen Staatsfernsehen und die kriegen ein sehr beschränktes Bild zu sehen von dem, was im Kreml eigentlich passiert. Ich finde es eigentlich viel erstaunlicher, dass in Deutschland Putin immer noch so beliebt ist. Ich glaube, das ist eher so, weil er einer der wenigen ist, die sich gegen Amerika auflehnen und in der Außenpolitik oder so zumindest so tun, als ob sie Prinzipien haben.
Und das Publikum, das zu euch kommt, hast du schon gesagt, sind auch viele Mittelosteuropäer, die hier leben. Also die Einzugsgebiet ist dann Wiesbaden oder die Region Rhein-Main?
Ja, das ist ganz toll. Es kommen Menschen aus Darmstadt zu uns, aus Mainz sowieso, aber auch aus Gießen. Es kommen viele Studenten aus der gesamten Region zu uns. Ja, das freut uns natürlich sehr.
Und der gemeine Wiesbadener, der jetzt nicht mittelosteuropäische Wurzeln hat, wie weit konntet ihr euch bei diesem Publikum verwurzeln?
Es gibt ja viele, die auch Wodka mögen.
Wenn du noch magst, sagst du jederzeit Bescheid.
Ja, das machen wir gleich nochmal. Auch die Party im Schlachthof ist sehr bekannt, auch bei einem jüngeren Publikum. Und natürlich das Caligari, also die Caligari-Filmbühne, die hat ein sehr eigenes Publikum, was echt interessant ist. Das sagt auch immer unser Kollege Andreas Heidenreich, der das Programm dort macht. Der sagt immer, ja, bei einem Tarantino-Film, da kommt keiner. Aber ein Stummfilm mit Klavierbegleitung, da ist die Bude voll. Und das ist ein sehr eigenes Publikum und das mag ich auch sehr. Also die versuchen wir natürlich auch zu erreichen mit unserem Programm.
Und das Festivalzentrum, das hat ja auch einen ganz eigenen Flair. Die Casino-Gesellschaft ist das in der Friedrichstraße. Wie findet Go East dort statt?
Ja, das ist ein toller Ort auf jeden Fall. Wie findet er dort statt? Es ist sozusagen das Herz des Festivals. Wir haben dort ein Café und eine Bar, wo die Leute auch einkehren. Die Filmgespräche finden dort statt. Wir richten in dem schönen Ballsaal ein mobiles Kino ein. Auch für unsere ausländischen Gäste ist das erstmal erstaunlich, dass man einen so reich dekorierten Ort hat und dass das Festivalzentrum auch über die ganze Zeit benutzen kann. Also da sind wir sehr froh darüber.
Die Casino-Gesellschaft kommt euch da entgegen?
Die sind sehr gastfreundlich. Und mehr werde ich dazu vielleicht nicht sagen. Nee, wir fühlen uns dort sehr wohl tatsächlich. Und wir dürfen jetzt auch die Räumlichkeiten schon für verschiedene Fotosessions und für unser Weihnachtsvideo verwenden. genau, ja.
Und Sie geraten auch nicht in Schnappatmung angesichts der manchmal sehr, sehr wilden, sehr, sehr langen Partys, bei denen durchaus auch mal ein Fläschchen oder Gläschen zu Bruch geht in den feinen Räumen?
Nee, das nicht. Aber bei allen unseren Partys ist bis jetzt immer die Polizei gekommen. Weil es dort nämlich keine Klimaanlage gibt und dann abends, dann macht man die Fenster auf und dann wird es ein bisschen lauter und dann gibt es wachsame Nachbarn, die dann gerne die Polizei anrufen und ja, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel, das gibt es jedes Jahr.
Hat das in der Einführung sozusagen, in der Jobübergabe, wurdest du darauf vorbereitet, wie du damit umgehen solltest?
Ich kannte das Festival ja schon vorher, von daher war das keine Überraschung. Aber der Kontrast ist schon, finde ich, selbst sehr charmant zwischen diesen Räumlichkeiten und dem, was dort stattfindet. Aber wir haben dort auch durchaus sehr anspruchsvolles Programm. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir da nur Wodka saufen und in der Ecke rumliegen, sondern wir haben da Filmgespräche auf hohem Niveau, wir haben da Filmvorführungen. Es findet dort den Eröffnungsempfang statt, also von daher...
Ja, das ist ja das besonders Faszinierende, dieses lange Feiern und Wodka saufen und am nächsten Morgen Mittag wieder hochkonzentriert diskutieren. Ja. Wie schaffst du das? Du hast dann dazu noch Verpflichtungen als Festivalleiterin, musst wahrscheinlich überall gleichzeitig sein.
Ich sag mal so, wer dieses nachts feiern und tagsüber wieder funktionieren nicht kann, der schafft es nicht in der Filmbranche. Dieses Aushaltevermögen, das gehört einfach dazu.
Also auch dauerhaft, das ist jetzt nicht...
Auch dauerhaft, ich meine das ganz ernst. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und ich werde das noch ein paar Jahre aushalten, auf jeden Fall.
Ihr wart ja auch gerade wieder auf der Berlinale, da macht ihr auch immer einen ziemlich legendären Empfang in auch ganz tollen Räumen, in den Meistersälen. Wie war es da?
Ja, das ist immer wieder sehr erfreulich, in diesem Saal zu sein. Da sind ja auch immer noch die Hansa-Studios, wo auch David Bowie und Iggy Pop aufgenommen haben in den 70ern. Das ist natürlich toll. Der Empfang war schön. Wir haben da immer unsere eigene kleine Ecke, wo wir auch Wodka ausschenken natürlich.
Wird dann jemand hier Strichliste, wie oft heute das Wort Wodka wird?
Nee, das können wir gerne nachher nachzählen. Okay.
Das war wohl eine Bestellung.
Ja, nee, das. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir bei der Berlinale so einen Empfang machen dürfen, weil es ist natürlich wirklich ein großes Happening, dieses Festival. Da sind Filmemacher aus der ganzen Welt da und auch aus ganz Osteuropa. Und die besuchen uns auch. Und es gibt sehr viele Stammgäste von Go East, die dieses Festival von Anfang an mit unterstützen. Die sind zwar mittlerweile vielleicht nicht mehr jedes Jahr bei Go East, aber bei der Berlinale sind sie jedes Jahr und die kommen dann auch vorbei. Und das fand ich auch im letzten Jahr sehr schön. Ich wurde da wirklich mit offenen Armen empfangen, weil die Go East so toll finden und dieses Festival so sehr unterstützen, dass man da als neue Leiterin dann automatisch sofort dazugehört. Und das war wirklich eine sehr schöne Erfahrung.
Und wo fahndest du oder ihr oder wer fahndet überhaupt nach den vielen Filmen, die letztlich bei Go East laufen?
Wir haben eine Auswahlkommission. Dankeschön. Da sind auch Mitglieder drin, die von Anfang an zum Festival gehören, zum Beispiel der Rudolf Worschek, der Chefredakteur von EPD Film. Und das sind Menschen, die sowieso umtriebig sind, die in der Filmbranche tätig sind, die viel auf Festivals fahren. Wir selbst erhalten viele Einladungen von Festivals im Ausland, zum Beispiel in Sarajevo, in Sochi, in Russland, in Karlo Vivari, in Tschechien. Und wir teilen das dann meistens auf, wobei ich sagen muss, dass im letzten Jahr vor allem ich diese Reisen gemacht habe, was auch gut war, weil dann konnte ich mich als neue Leiterin des Festivals vorstellen. Und dann, ja, wir haben einen guten Draht zu den ganzen Filminstituten, zu Filmemachern in der Region und die schicken uns dann die Links zu. Filme werden auch eingereicht und das ist dann die Aufgabe von meinem Programmkoordinator und von mir, um erstmal eine Vorauswahl zu machen und daraus entsteht dann das Programm.
Und wie ist so ungefähr die Quote oder das Verhältnis, wie viele Einreichungen gibt es und wie viele Filme kommen am Schluss auf die Leinwand?
Also ehrlich gesagt, ich habe sie in diesem Jahr nicht gezählt. Aber im letzten Jahr habe ich um die 2000 Filme haben wir uns angeschaut tatsächlich. Und ich glaube 101, wie viele Filme hatten wir im letzten Jahr? 101.
Ja,
Ja. In diesem Jahr sind es 109, aber das sind auch ein paar Musikvideos dabei. Also da haben wir ein bisschen, die haben wir mit reingeschmuggelt.
Und ist das alles was, was man, was auch Spaß macht, sich schon zum Sichten anzuschauen?
Nein. Es gibt sehr viel tolle Filmkunst, aber wenn man sich jetzt die Produktion eines Spielfilms vorstellt, die viele Positionen, die es dort gibt, neben der Regie, also es gibt Kamera, es gibt Ton, es gibt ein Drehbuch, es gibt Schnitt, es gibt Schauspieler, es gibt Special Effects, es gibt Wetterumstände, es gibt so viel, was schiefgehen kann, und oft tut es das auch.
Und da hast du dann auch den Blick der Filmproduzentin, die du ja auch bist oder warst, im Moment warst, oder bist du es parallel weiterhin?
Nee, parallel schaffe ich das jetzt nicht. Ich glaube ein bisschen schon, aber vor allem bei Dokumentarfilmen. Ich merke der Unterschied vor allem bei, es gibt so eine bestimmte Art von Dokumentarfilmen, wo es keine Protagonisten wird, wo nur irgendwelche Orte gezeigt werden oder irgendwelche Landschaften, wo ich dann denke, der Regisseur war zu faul, sich Protagonisten zu suchen. Das ist eindeutig die Produzentensicht. Das ist auch nicht immer gut, dass man dann schon ein bisschen beschränkt daran geht. Aber deshalb haben wir auch eine Auswahlkommission und entscheide ich nicht alleine.
Und da wird dann auch schon hitzig diskutiert oder wie läuft das?
Ja, in diesem Jahr war das gar nicht so einfach. Also da gab es einige Filme, da habe ich mein Veto durchgesetzt, wo die anderen Mitglieder der Kommission gar nicht so überzeugt waren oder umgekehrt. Aber das ist auch interessant, so entsteht auch wirklich ein vielfältiges Programm am Ende.
Wenn ihr euch hier einbringen wollt, dann könnt ihr jederzeit Bierdeckelfragen stellen. Das haben wir von Ina Müller geklaut, diese Idee. Die Bierdeckel liegen bereit und die könnt ihr beschreiben und dann entweder vorbringen oder werfen oder was auch immer. So. Ja, war das schon ein fast reflexhafter Griff? Brust.
Ihr hört den Dresentalk-Podcast live vom Barhocker aus dem Walhalla im Exil. Bleibt dran.
Du hast das Wort Video ist auch schon mal gefallen. Auch der Trailer wurde jetzt frisch veröffentlicht. Und der ist hier in Zusammenarbeit mit der Hochschule entstanden?
Ja, es gibt in Kassel gibt es immer so einen Hochschultag, wo Filmstudenten aus der Region sich präsentieren können. Und dort habe ich einen Animationsfilm gesehen von Sarah Gebhardt, der auf die Verwandlung von Kafka basierte, aber eine sehr freie Bearbeitung war und ihr Stil hat mir einfach gefallen. Und ich habe mir gedacht, das passt irgendwie zu unserem Visual. Und dann habe ich sie eingeladen, da ein Storyboard einzureichen. Wir haben das kurz besprochen und dann überlegt, okay, ja, wir geben ihr die Chance, den Trailer zu machen. Und der ist jetzt recht skurril geworden, muss ich sagen. Aber er gefällt mir eigentlich sehr gut. Und vor allem, weil man auch jedes Mal neue Sachen drin sieht.
Und wo läuft er dann? Also im Internet logischerweise?
Der läuft im Internet, der läuft aber auch im Kino vor jedem Film und der läuft jetzt schon als Werbetrailer auch in verschiedenen Kinos im Rhein-Main-Gebiet.
Ja. Und mit Hochschulen arbeitet ihr generell gerne zusammen oder bietet auch eigene Programme für Hochschulen an? Oder?
Ja, also wir haben traditionell einige Nachwuchsprogramme, weil wir auch den Film in Osteuropa generell fördern möchten. Wir haben unser East-West Talent Lab, wo Nachwuchsfilmemacher aus Mittel- und Osteuropa eingeladen werden, sich mit, die können sich hier mit deutschen Produzenten vernetzen, die können an Masterclasses und Workshops teilnehmen. Und wir haben auch einen neuen Preis in diesem Jahr ausgelobt. Wir haben nämlich ein Recherchestipendium für Dokumentarfilme im Menschenrechtsbereich, weil wir fanden, dass das mit den neuen politischen Entwicklungen in Osteuropa sehr notwendig war. Genau.
Kommen wir nochmal zu der Festivalstadt Wiesbaden. Wie empfindest du die als erstmal generell als Kulturstadt? Du bringst einen Blick von außen mit. Also viel oft ist ja in Wiesbaden so die Sache, dass hier im eigenen Saft ziemlich viel passiert. Und da kann es sicher nicht schaden, wenn Menschen von außen kommen als Beobachter, aber auch jetzt als Akteure
Also wenn man Sensor liest, dann hat man immer das Gefühl, dass das hier eine Weltstadt ist und ganz viel los ist. Ich finde, es passiert schon echt eine Menge und das ist vielleicht auch eine hessische Sache. Mein letztes Festival war ja in Mecklenburg-Vorpommern und das ist traditionell ein Bundesland, das hoch verschuldet ist, wo alle Städte irgendwie nicht ihre eigene Haushalt führen dürfen. Und wenn man dann in Hessen in der Landeshauptstadt ist, dann merkt man doch so, okay, zumindest wird Kultur hier, es gibt eine Wertschätzung für Kultur und es wird auch Geld ausgegeben für Kultur. Was dabei rauskommt, ist sehr unterschiedlich, aber es gibt zumindest die Möglichkeit. Und dass hier so eine Biennale stattgefunden hat, wie im letzten Jahr zum Beispiel, auch mit einem sehr hochkarätigen Programm und wo man auch die Stadt selbst thematisiert hat und vor allem die Innenstadtlage und was damit passiert, das fand ich großartig und von hohem Niveau. Und es gibt ja das Staatstheater, es gibt ja auch das Landesmuseum Wiesbaden, was auch einen sehr interessanten Crossover schafft zwischen naturwissenschaftlichen Themen und moderner Kunst. Ich finde das eigentlich ein sehr gutes Angebot.
Wobei das sind ja eher so die Leuchttürme, die Hochkultur kann man fast sagen, wo es, finde ich, immer ein bisschen hapert in der Stadt, ist die Subkultur, die etwas schrägeren, abseitigen.
Ja, die gab es früher, ne? Also genau, wenn man sich so anschaut, was los war in Wiesbaden in den 80ern oder davor noch, das war eigentlich eine ganze Menge. Es ist mir auch aufgefallen bei Veranstaltungen von Filmstadt Wiesbaden, dass es da irgendwie immer um die Vergangenheit geht. So damals wurde das hier gedreht und Eddie Constantin hat hier gelebt und dies und das.
Und Romy Schneider.
Ja, ich das meine…
Leben im Rückspiegel wird der Stadt ja mitunter insgesamt vorgeworfen und sicher auch im Kulturbereich.
Ja, dafür braucht man aktive Akteure oder auch Orte wie diese hier. Ich glaube, was ein Problem sein könnte hier, ist, dass es keine Hochschule im klassischen Sinne gibt. Also das gibt es in Mainz sehr wohl, da ist auch eine andere Dynamik da. Wir merken das auch bei unserem Festival, dass gerade die Studenten von außerhalb oder auch die Nachwuchsfilmemacher aus Osteuropa, die dann kommen, die bringen die Stadt wirklich zum Leben. Und ich glaube, die müsste man mehr anziehen mit den Angeboten, die es hier gibt.
Und ihr jetzt mit dem Go East, ihr seid sehr konzentriert in wie viel? 6 Festivaltage oder 5 nur? 6?
Wir sagen immer, es ist eine Woche, aber am ersten Tag passiert eigentlich nur die Eröffnung. Also ja, es sind 6 Tage.
Und gibt es auch Ideen, dass ihr über diese Woche hinaus praktisch dauerhaft präsent seid in der Stadt durch verschiedene Formen, Formate, was auch immer?
Das, was wir momentan schaffen, ist einmal pro Monat Go East präsentiert in der Caligari Filmbühne. Und das ist auch eine tolle Initiative. Da können wir Filme in der Originalsprache mit Untertiteln zeigen. Für viel mehr, ehrlich gesagt, haben wir einfach keine Kapazität momentan, weil wir sind über das ganze Jahr nur zu zweit im Büro. Wir bauen so viele Überstunden auf während diesen paar Vorbereitungsmonaten, dass das Hauptproblem ist die Personalkapazität. Aber Ideen gibt es genug, um auch über das ganze Jahr verteilt Programm zu machen.
Wie sieht dann so ein Go East-Jahr aus, so im Jahreslauf? Kannst du das ungefähr sagen, wann da was stattfindet?
Ja, nach dem Festival ist vor dem Festival. Wenn Go East vorbei ist, dann schlafen wir ein paar Tage. Dann bereiten wir den Medienspiegel vor, dann machen wir die ganze Abrechnung für die, wir haben echt viele Förderer, das ist sehr kleinteilig und die wollen alle einen Abschlussbericht haben und einen Verwendungsnachweis und pipapo. Dann fahren wir auf verschiedene Festivals, nehmen ein paar Tage Urlaub und bereiten schon wieder die Themen für das nächste Jahr vor, weil es gibt auch viel Konkurrenz im Festivalbereich. Also für unseren Wettbewerb bestehen wir eigentlich auf Deutschlandpremieren mindestens. Und das bedeutet, dass man früh an die Filme ran muss und auch früh die Produzenten und Weltvertriebe bearbeiten muss, damit das auch überhaupt klappt. Ja, dann ab Januar oder eigentlich ab Anfang Dezember, Januar geht so die heiße Phase wieder los. Dann sind die ganzen Förderanträge auch durch, wir wissen ungefähr, wie viel Budget wir haben. Das gesamte Team fängt an. Da muss man innerhalb kürzester Zeit das komplette Programm zusammenkriegen. Dann fängt die Pressearbeit an. Dann ist die Berlinale, dann ist man in Stress, weil eine Woche lang keiner seine E-Mails beantwortet, man zu einem Empfang muss und 10.000 Sachen gleichzeitig entscheiden muss, aber eigentlich keine Zeit hat. Dann ist man zurück von der Berlinale und denkt dann, oh je, jetzt ist schon wieder fast März, in 1,5 Monate fängt das Festival an. Und dann ist die Festivalwoche da und da fliegt die Zeit einfach. Aber sehr schön ist, dass man so lange darauf hinzuarbeitet und dann, dass die Gäste endlich da sind, dass man sie Fragen stellen kann. Weil man hat die Filme gesehen, man hat Fragen, man will wissen, warum oder wieso hast du das so umgesetzt, wie hat das funktioniert. Und das ist immer toll, wenn die Gäste da sind.
Und ihr seid, hast du gesagt, das ganze Jahr über nur zwei, aber in den Hochzeiten vermehrt ihr euch natürlich schlagartig. Wie viel Leute machen mit bei East insgesamt?
Wir haben auch viele Freiwillige, die werden momentan noch rekrutiert. Also wenn jemand Lust hat mitzumachen beim Festival und Zeit hat, dann kriegt man auch umsonst einen Festivalpass, kann überall rein, mit auf die Partys und. Also das ist wirklich toll. aber unser Kernteam, das sind 14. 14 Personen sind unser Kernteam. Dazu kommen noch Freiberufler, die zum Beispiel unsere Grafik übernehmen, solche Sachen. Ja.
Ja, wir haben hier ein paar Bierdeckel liegen. Oh, fangen wir mal mit der längsten Frage an. Warum beginnt man 10 Jahre nach dem Mauerfall ein Slawistikstudium Ende des Kalten Krieges, das ist das Kleingedruckte, ein Slawistikstudium in den Niederlanden? 3 Fragezeichen.
Ja, weil sonst niemand das macht. irgendwie war ich immer von russischer Kultur fasziniert. Das hat schon, als kleines Mädchen habe ich Ballett getanzt und ich hatte so ein Buch mit Ballettposter mit kyrillischen Schriftzeichen drauf. Und es hat mich wahnsinnig gemacht, dass ich das nicht lesen kann. Und dann habe ich mir das selbst beigebracht. Und später habe ich dann angefangen, Dostojewski in Übersetzung zu lesen. Dann gab es in Eindhoven ein tolles Museum für moderne Kunst, das Van Abel Museum. Dort gibt es eine enorme Lissitzky-Sammlung und Malevich-Sammlung. Es gab also immer wieder Punkte, wo ich mit russischer Kultur in Berührung kam. Und also eigentlich wollte ich auf die Musikhochschule, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und dann habe ich gedacht, so nee, das machst du jetzt einfach mal nicht, weil sonst dann wirst du Musikunterricht in der Provinz erteilen irgendwann, das wird alles nichts. Und dann habe ich angefangen, Slawistik zu studieren und später mit VWL kombiniert. Und das war auch genau richtig zu der Zeit, weil das war halt diese Umbruchszeit. Und in Amsterdam konnte man sich auf Transitionswirtschaft spezialisieren und das habe ich dann auch gemacht.
Und tanzt du heute noch?
Also du kannst unser Weihnachtsvideo dir anschauen.
Und die Zeit in Amsterdam, wie war das?
Ja, Amsterdam ist eine tolle Stadt, aber es ist auch irgendwie sehr klein. Und es gibt viel zu viele Touristen dort. Es ist wie ein Freiluftmuseum. Und ich habe während meines Studiums auch im Stadtzentrum gelebt und mir war das Ganze zu gemütlich dann irgendwann. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und das war gut.
Und dann Mecklenburg-Vorpommern.
Aber nee, ja, das war noch ungemütlicher, genau.
Die nächste Bierdeckelfrage: Was ist dein Lieblingsfilm?
Oh, das ist so eine Scheißfrage. das wechselt je nach Tageslaune. In meiner Kindheit gab es 2 Filme, von denen ich total fasziniert war, weil ich zu jung war, die zu verstehen. Und später habe ich den dann nochmal gesehen und kapiert, dass ich die wirklich toll finde. Und die sind beide tatsächlich japanisch. Aber einer hat auch mit Russland zu tun. Der eine ist Tampopo. Ich werde jetzt nichts darüber erzählen. Es gibt Google. Und der zweite ist Der So Usala von Akira Kurosawa, der in Sibirien stattfindet. Also ein historischer Film. ganz toll. Aber ich bin auch großer Fan von Jan Schwankmeier und seinen Animationsfilmen. Ich habe viel zu viele Lieblingsfilme, das passt jetzt nicht auf einen Bierdeckel.
Und beim diesjährigen Go East Festival in diesem Programmheft, was ihr heute druckfrisch mitgebracht habt, wenn ich jetzt leider nur Zeit habe, mir einen Film anzugucken, welcher soll es sein?
Du jetzt spezifisch oder?
Ja, fangen wir so mal an.
Also repräsentativ für das diesjährige Programm und auch für die Filmkunst generell würde ich sagen, ist Acid. Das ist ein russischer Film, der auch indirekt Wiesbaden Bezug hat, weil er gemacht wurde von einem Schauspieler von dem Gogol Center um Kirill Serebrennikov. Es ist eine nihilistische Coming-of-Age-Geschichte, würde ich sagen, mit sehr viel Drogen, Exzessen und aber es ist auch ein sehr dynamischer Film. Also der läuft auch bei uns im Wettbewerb und ja.
Bin ich dabei? Und wenn jetzt jemand zum ersten Mal zum Go East kommt, welchen Film sollte der oder die sich anschauen?
Also ich kann den Eröffnungsfilm empfehlen. Also der Gott existiert, ihr Name ist Petrunia. Ich kann auch die Matinee empfehlen, weil da haben wir in diesem Jahr ein bisschen eine unorthodoxe Filmauswahl, würde ich sagen. Es ist nämlich der Debütfilm von Kida Khodr Ramadan, der Schauspieler, der eher bekannt ist aus Fernsehserien wie Four Blocks. Und der hat sich mit albanischer Blutrache auseinandergesetzt. Der Film würde fast auch zum Krimi-Festival passen.
Wenn er hier im Fernsehen laufen würde.
Ja, der läuft hier auf der großen Leinwand. Aber Kida ist auch da und Friedrich Lau wird auch kommen und das ganze das ganze Filmteam wird dabei sein.
Und ihr habt auch ein sehr besonderes Konzert an Land gezogen.
Ja, wir werden die Deutschland-Premiere haben von Aljona Aljona. Das ist ein Rap-Phänomen aus Ukraine. Und ich hatte nicht gedacht, dass vorher die ukrainische Sprache so geeignet ist für Hip-Hop. Aber wenn man sich die Musik anhört, also die Frau, die kann das wirklich. Die ist großartig. Die ist 27 Jahre alt. Sie ist eigentlich Kindergärtnerin. Und hat dann angefangen zu rappen, also das macht sie schon sehr lange. Sie hat jetzt ihre eigenen Videos gemacht und die auf YouTube veröffentlicht. Und dann hatte sie irgendwann 2 Millionen Viewers, dann 8 Millionen und das hat gar nicht mehr aufgehört. Und jetzt ist sie zum Newcomer des Jahres gewählt in Ukraine, hat ihr erste Auslandskonzerte hinter sich und wird jetzt auch bei uns im Schlachthof auftreten.
Und worüber rappt sie? Sind das ihre Erlebnisse als Kindergärtnerin oder?
Eher nicht. Es sind ihre Erlebnisse als Frau, die nicht unbedingt dem Schönheitsideal entspricht. Es sind ihre Erlebnisse als junger Mensch in der Ukraine, als Teil einer neuen Generation, die die Schnauze voll hat von Korruption, von der alten Politik. Also es ist auch durchaus sehr, wie die Amerikaner sagen, zeitgeistig.
Und nicht nur sie ist ein YouTube-Video-Musikvideo-Phänomen. Ihr ruft ein Revival aus, beziehungsweise reagiert auf ein Revival der Musikvideos in mittelosteuropäischen Ländern.
Ja, also wir hatten ja zuvor schon erwähnt, dass es sehr viel Geld kostet, Spielfilme zu produzieren und dass man dafür sehr oft von staatlicher Förderung abhängig ist. Bei einem Musikvideo, was kurz ist, ist das nicht so und deshalb ist das wirklich eine Möglichkeit, unabhängig audiovisuelle Inhalte zu produzieren, die auch subversive Botschaften mitteilen können. Genau, also wir haben 12 Musikvideos aus Osteuropa ausgewählt, die gerade sehr populär sind aus unterschiedlichen Gründen. Ja, ich glaube, das wird interessant. Und Aljona Aljona ist eine derjenigen, die da auch Kommentar geben werden.
Also sie wird auch zu den Videovorführungen dann noch kommen. Und nochmal zur Kulturstadt Wiesbaden, spezifisch Filmstadt Wiesbaden. Wiesbaden versucht seit ein paar Jahren mal wieder an den Rückspiegel anzuknüpfen in Richtung Zukunft, wieder zur Filmstadt zu werden. Wie ist deine Einschätzung? Hat Wiesbaden das Zeug, wieder zur Filmstadt zu werden oder ist Wiesbaden schon Filmstadt?
Naja, man braucht dafür natürlich Fachleute. Ich glaube, im Postproduktionsbereich gibt es die ganz viel in Hessen. Ob man hier auch Filme drehen kann, also aus Kulisse ist es natürlich schön, aber man braucht einen gewissen, ich glaube, Berlin ist es gelungen dadurch, dass die Stadt einfach wahnsinnig flexibel war und jeden Ort hergegeben hat als Drehort, bis die Anwohner wirklich die Schnauze voll hatten.
Das haben Sie ja auch schon, habe ich gehört, obwohl es nicht so oft stattfindet.
Ja, wahrscheinlich ist die Toleranz hier auch nicht so groß als im
Direkt hier um die Ecke in der Saalgasse regen sich die Geschäftsleute auf zum Beispiel.
Ja, es gibt so viele Faktoren, die sowas beeinflussen. Ne? Also in Berlin war ganz klar, dass das auch eine Wirtschaftsförderung ist. Da sind Hollywood-Produktionen hingekommen. Und die haben Geld investiert in die Region und auch im Personal aus der Region, aber dafür dann wahnsinnig viel Förderung bekommen. Also wenn Hessen das auch liefern kann, dann ist das hier auch möglich.
Und spezifisch Wiesbaden ist jetzt zum Beispiel eine Stadt, Landeshauptstadt, ich glaube die einzige ohne eigenen Kulturdezernenten. Wie findest du das? Also der nur Kulturdezernent, das ist ja…
Ja, das ist super. Dass man, weil dann… Es hängt natürlich auch von den Qualifikationen ab, jetzt in Theorie, aber es ist super, dass jemand sich nur um Kultur kümmert, weil das ist schon ein sehr breites Feld und man kann nicht von einer Führungsperson verlangen, dass er sich und mit Universitäten und mit Schulen und mit
aber die Situation haben wir jetzt in Wiesbaden. Der Stadtkämmerer ist ja jetzt gleichzeitig Kulturdezernent. Das war jetzt die oder ist die neue Situation, dass es keinen eigenständigen Kulturdezernenten mehr in der Landeshauptstadt gibt?
Ja, das macht die Stelle natürlich eine große Herausforderung. Ich glaube, das Hauptproblem ist vor allem, dass da so viel Bürokratie damit zusammenhängt und dass dann die Leute, die diese Stelle haben, sich letztendlich besser mit Bürokratie auskennen als mit Kultur und was tatsächlich passiert in einer Stadt.
Hast du dann Ideen, also es wird ja immer geklagt aus der Kulturszene, es ist zu wenig Geld da, zu wenig Förderung und dann wird hier in Wiesbaden dann natürlich immer nach der Stadt gerufen. Ist das eine Mentalität, die sein sollte oder sein muss, oder gibt es vielleicht andere Quellen oder hast du Tipps, wie man auch am Rathaus vorbei die Kulturarbeit machen kann?
Ja, es gibt sehr viele mögliche Quellen, aber die Frage ist, möchte man das? Weil bei jeder einzelnen Förderung wird man normalerweise, diese Förderung verlangt ja auch, dass man ein spezielles Programm dafür macht. Das bedeutet dann, dass dein Festival zum Beispiel enorm ausufert, dass du neue Sektionen machen musst. Und das ist zum Teil nicht wünschenswert. Und wir bekommen institutionelle Förderung von der Stadt Wiesbaden. Es kann natürlich immer mehr sein, aber alleine schon, dass wir diese Sicherheit haben, das ist sehr viel wert. Und da können wir uns immer noch daneben um weitere Programme kümmern, zum Beispiel Stiftungen akquirieren oder jetzt anlässlich 30 Jahre des Mauerfalls haben wir die Bundesstiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur, die da das Speziellprogramm mit unterstützt. Das machen wir in diesem Jahr gerne, nächstes Jahr vielleicht nicht, weil da die SED-Diktatur, da wollen wir vielleicht kein Programm damit machen. Ja, deshalb dass man langfristig planen kann als Kulturinstitution, das ist sehr viel wert.
Und ihr habt ja schon auch noch, außer der Stadt, hast du jetzt auch schon gesagt, Stiftung, aber auch mit dem Deutschen Filminstitut einen starken Partner oder Veranstalter sogar im Rücken.
Ja, das ist unser Mutterschiff sozusagen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also einerseits ist das der Träger des Festivals und natürlich eine richtige Institution. Dadurch brauchen wir auch keine eigene Buchhaltung, sondern das wird dort gemacht. Aber das Deutsche Filminstitut hat viele andere Projekte auch und natürlich, also wir konkurrieren nicht in dem Sinne, aber es kann auch bei der Buchhaltung mal länger dauern dadurch. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile.
Und wie ist die Sponsorenlage? Also du hast gesagt, du musst jedes Jahr wieder schauen, wie sieht es dieses Jahr mit dem Budget aus? Ist es am Ende immer ungefähr gleich oder gibt es da große Schwankungen?
Große Schwankungen nicht, aber man muss tatsächlich jedes Jahr wieder daran arbeiten und neue Kontakte herstellen. Also wir hatten jetzt auch Führungswechsel beim Festival, auch beim Deutschen Filminstitut und da muss man alle wieder neu kennenlernen, diese Beziehungen wieder aufbauen. Also natürlich ist das eine Herausforderung.
Und ihr sucht euch neben den dicken Geldgebern auch Partner vor Ort, zum Beispiel kleinere Geschäftsleute oder welche, die den Kaffee spendieren im Festivalzentrum.
Ja, sowas ist sehr viel wert, weil wenn es Unternehmer gibt, die sich auch persönlich engagieren für ein Festival und die dann auch kommen, die sich die Filme anschauen, das ist toll, weil die werden dann auch hier vor Ort einfach Werbung für uns machen.
Und vielleicht selbst auch mal das Festival erst entdecken, was man vielleicht bisher noch gar nicht so geschafft hat.
Ja, genau.
Was du auch gesagt hast, es gibt natürlich einen Konkurrenzwettbewerb zwischen Filmfestivals weltweit, logischerweise, aber in Wiesbaden selbst gibt es inzwischen auch eine Menge von Festivals, Filmfestivals. Wie ist da das Verhältnis untereinander, miteinander, gegeneinander?
Es ist eigentlich ganz gut. Also die Leiterin vom X-Ground macht bei uns die Leitung vom East-West Talent Lab. Ich war in der Jury bei X-Ground, in der Kurzfilmjury. Also von daher würde ich nicht sagen, dass das Konkurrenz ist, sondern eher, wir finden ja auch in ganz unterschiedlichen Zeiten statt. Und wenn hier mehr Filmkunst und Filmkultur stattfindet, ist es eigentlich nur positiv für uns.
Ich schaue auf die Uhr. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade angefangen. Ich stelle fest, ist schon wieder eine Stunde rum. Gibt es noch weitere Bierdeckelfragen? Ansonsten würde ich schon zu der letzten Bierdeckelfrage kommen, die ich noch irgendwo hier versteckt habe. Wo gibt es in Wiesbaden den besten Wodka?
Bei uns im Festivalzentrum. Nur vom 10. bis 16. April.
Oh, jetzt einer ohne Bestellung noch. Aller guten Dinge sind drei und jetzt können wir es auch.
Ja, und natürlich auch jetzt in der Exibar. Aber das ist, glaube ich, Finnisch, oder? Was du da hast, oder aus welchem Land kommt das? Ja.
Ja, während das riesige Wodka-Glas eingeschenkt wird, sage ich schon mal vielen Dank, Helene Gerritsen, und vielen Dank dem Publikum fürs Zuhören heute. Auch vielen Dank immer draußen am Podcast für das Zuhören. Dafür vielen Dank an Falk Sins, der die Podcasts realisiert und möglich macht. Sie sind nachzuhören über Anchor FM, Dresentalk, überall, wo es Podcasts gibt, gibt es dieses Gespräch bald zu hören, inklusive des letzten Podcasts, den wir zusammen trinken.
Okay, vielen Dank für die Einladung.
Wir sehen uns schon mal bei Go East. Dankeschön.
Der Dresentalk-Podcast wird präsentiert von Sensor, das besondere Stadtmagazin für Wiesbaden, und dem Walhalla im Exil. Wenn euch diese Folge des Dresentalks gefallen hat, dann gebt uns doch eine positive Bewertung bei iTunes und hinterlasst einen Kommentar. Teilt den Podcast in euren sozialen Netzwerken und erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Produziert, geschnitten und abmoderiert wurde diese Folge von mir, Falk Sins. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Dresentalk. Bis dahin euch allen eine gute Zeit.